Deutschlandfunk. Systemfragen.
Mit Dörte Hinrichs. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Systemfragen. Es geht diesmal um etwas, womit wir alle schon Erfahrung gemacht haben. Sei es bei der privaten Urlaubsplanung, sei es am Arbeitsplatz oder in der Politik. Überall da, wo unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen und Konflikte gelöst werden wollen. Es geht um die Suche nach einem Kompromiss. Auch wenn Kompromisse nicht wirklich beliebt sind, weil eben keine Seite das Gewünschte erhält, sondern jede Seite Abstriche machen muss, ist der Kompromiss unentbehrlich für das private Miteinander, genauso wie auf politischer Ebene. Wir werden heute keine Lösung von Konflikten suchen in Form eines Kompromisses, der die Kriege dieser Welt beenden könnte, so wichtig das auch wäre, sondern wir setzen vorher an, bei den grundsätzlichen Voraussetzungen für die Kompromissfindung. Zum Beispiel bei der Migrationsfrage und beim Kohlekompromiss. Denn dazu gibt es Studien, die uns auch helfen, Antworten auf unsere heutige Systemfrage zu finden. Und die lautet: Was ist denn ein guter Kompromiss? Spontan fällt da vielen von uns etwas ein, hier etwa einigen Menschen aus Wiesbaden.
Ein guter Kompromiss ist, wenn sich beide abgeholt fühlen.
Es sollen beide Seiten zufrieden sein, sonst ist es ja kein Kompromiss.
Ein guter Kompromiss sollte ausgewogen sein, also beide Seiten sollten gewinnen und beide Seiten sollten gleich viel aufeinander eingehen.
Man muss immer so ein bisschen sich anpassen können auch. Und ich finde, wenn beide sich anpassen, dann ist es was Positives, weil wenn nur man sich selber anpasst, dann ist man selber unzufriedener, als wenn man sich zusammen für eine andere Option entscheidet.
Wobei sich eben beide Seiten auch verschlechtern können. Es ist nicht immer eine Win-Win-Situation. Vielleicht macht man auch zu viele Kompromisse.
Ich sehe Kompromiss positiv. Es ist eine Fähigkeit zum Überleben.
Weil es einfach eine Möglichkeit gibt, gemeinsam weiterzugehen und nicht einfach auf seiner Meinung zu beharren, was heutzutage sehr oft passiert, dass die Menschen sich nicht mehr zuhören. Und ein Kompromiss führt eben dazu, dass man dann sagt, okay, hier in die Richtung gehen wir jetzt gemeinsam weiter.
Gerade in der heutigen Zeit, wo es so viel Schwarz oder Weiß gibt, ich finde, es gibt immer noch ganz viele Grautöne dazwischen. Und da muss man sich auch einigen können.
Das Positive ist, dass man eine Einigung findet für beide Seiten und nicht einer irgendwie leiden muss. Und das Negative ist, wenn der Kompromiss schlecht getroffen wurde, dass einer leidet.
Gute Kompromisse, so klingt es hier an, verlangen von beiden Seiten Anpassungsbereitschaft, dass man nicht stur auf seiner Meinung beharrt und sie geben den Grautönen eine Chance. Aber wie sieht es aus, wenn man sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt? Wie Veronique Zanetti. Sie ist politische Philosophin an der Uni Bielefeld und hat Spielarten des Kompromisses untersucht. So auch der Titel ihres aktuellen Buches. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie zuerst gefragt, wie werden Kompromisse überhaupt definiert?
Kompromisse sind eine Technik der Regelung sozialer Konflikte. Sie sind eigentlich ein Verhandlungsinstrument und sie sind sozusagen die letzte Zuflucht, wenn trotz Argumentationsaustausch, trotz Bemühungen der Beteiligten, ihre Position zu vermitteln, sie sich nicht einigen können. Das heißt, wichtig für einen Kompromiss ist, dass jeder bei seiner Ausgangsüberzeugung bleibt. Insofern befinden sich die Beteiligten in einer Form von kognitiver Dissonanz. Denn sie stimmen einer Sache zu, die sie für nicht ganz richtig finden oder wenigstens nicht wünschenswert halten.
Und wie unterscheidet sich nun der Kompromiss von einem Konsens?
Bei einem Konsens kommen mehrere Beteiligten, mehrere Akteure in ihren Überzeugungen überein. Der Prozess, bis man zu einem Konsens kommt, kann durchaus dauern. Und dieser Prozess kann voraussetzen, dass die Beteiligten ihre eigene Meinung im Laufe des Austauschs verändern auch. Wesentlich aber zum Konsens gehört, dass die Beteiligten in ihrer Einsicht am Schluss übereinstimmen. Während in einem Kompromiss jeder oder jede bei der eigenen Meinung bleibt, endet der Konsens bei einer geteilten Einsicht.
Genau, dann hätte man also eine gemeinsame neue Überzeugung sozusagen.
Genau.
Kommen wir nochmal zurück zu den Kompromissen. Welche Formen des Kompromisses gibt es eigentlich?
Eine klassische Form des Kompromisses findet dann statt, wenn die Beteiligten sich in die Mitte treffen. Diese Mitte kann schwer festzustellen sein, vor allem wenn es zum Beispiel um moralische Überzeugungen geht, dann ist es sehr schwer zu wissen, was ist diese Mitte. Aber bei dieser Metapher geht man davon aus, dass alle mehr oder weniger gleich viele Zugeständnisse machen. Oder eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man ein paar von Tauschhandel beim Schließen des Kompromisses macht. Zum Beispiel, dass wir sagen, diesmal sind Sie dran mit Ihrem Wunsch, morgen bin ich dran. Dann ist es auch eine Form von Kompromiss, wenn man will, weil man konnte nicht eine Mitte sich treffen oder man einigt sich über ein Verfahren und wie gesagt eine Art Tauschhandel.
So wie man vielleicht bei der Urlaubswahl das eine Jahr in die Berge fährt und das nächste Jahr ans Meer.
Genau, zum Beispiel. Ja.
Was ist nun aber ein guter Kompromiss und welche Voraussetzungen sind dazu nötig?
Ein guter Kompromiss ist einfach der Kompromiss, der gelingt, der auch die verschiedenen Parteien um einen Tisch, die einfach zusammenbringt und eine gute Verhandlung. Man versteht oft gut in einem normativen Sinn, wenn man denkt an Fairness und Gerechtigkeit, faire Kriterien. Und vielleicht muss man sich auch da klar machen, ein Kompromiss ist nicht nur ein Ergebnis, sondern es ist auch eine Prozedur. Und Prozeduren sind dann fair, wenn jede Partei die gleiche Chance hat, ihr Interesse gelten zu lassen, wenn zum Beispiel niemand betrogen wird oder wenn keine Informationen einseitig und absichtlich vorenthalten werden oder wenn keine Partei unter äußerem Zwang steht.
Damit hat die Philosophin Veronique Zanetti wichtige Kriterien und Voraussetzungen für einen guten Kompromiss abgesteckt. Doch wie sieht es in der Praxis aus, zum Beispiel in der Klima- oder Migrationspolitik? Etwa beim Ausstieg aus der Braunkohleförderung. Dazu gibt es Studien, die da genauer hingeschaut haben. Der sogenannte Kohlekompromiss, er erschien 2018/19 ein Durchbruch in Sachen CO2-Reduzierung zu sein, der den Ausstieg aus dem Braunkohleabbau in West- und Ostdeutschland bis 2038 festlegt. Und in der Regelung von Zuwanderung gab es 2023 den Migrationskompromiss der EU, der als Erfolg gewertet wurde. Allerdings zeigen Studien aus Potsdam und Mannheim, dass sich Teile der Bevölkerung bei diesen Kompromissen nicht mitgenommen fühlen oder sogar das Vertrauen in die Politik verlieren. Und sie machen deutlich, was nötig wäre, um mehr Akzeptanz zu erreichen. Eva-Maria Götz hat darüber mit den beteiligten Wissenschaftlern und mit Betroffenen gesprochen.
Also als Bürgerin der Lausitz war ich eigentlich gar nicht beteiligt,
sagt Dagmar Schmidt, Vorstandsvorsitzende des Bürgervereins Lausitzer Perspektiven.
Das ging für mich als Bürgerin ziemlich über meinen Kopf hinweg. Und als zivilgesellschaftliche Akteurin, die sich engagiert für Partizipation und Bürgerbeteiligung im Strukturwandel, waren wir eigentlich auch nicht wirklich beteiligt.
Dagmar Schmidt spricht von der Arbeit der Kohlekommission. Eingesetzt wurde das Gremium von der damaligen Bundesregierung. Vertreter und Vertreterinnen aus Politik, Industrie, Gewerkschaften, Umweltverbänden und Wissenschaft sollten 2018 Vorschläge für den Ausstieg aus der Braunkohleförderung erarbeiten. Doch obwohl es dabei um den erforderlichen Strukturwandel in den Bergbauregionen Rheinisches Revier in Nordrhein-Westfalen und in der ostdeutschen Lausitz ging, wurden Bürger und Bürgerinnen vor Ort nach eigenen Angaben zu wenig einbezogen. Dabei meint Jörg Radke vom Potsdamer Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit:
Die Kommission war dazu gegründet worden, auch Akzeptanz und Verständnis in der Bevölkerung und insbesondere in den beiden betroffenen Regionen, also in Westdeutschland und in Ostdeutschland, für diese Entscheidung zu erzeugen.
Gemeinsam mit seinem Kollegen Martin David von der Leuphana-Universität Lüneburg untersucht Jörg Radke, wie die Arbeit der Kohlekommission in den betroffenen Regionen von den Menschen heute gesehen wird. Vor allem geht es um den sogenannten Kohlekompromiss, den die Kommission im Januar 2019 vorgelegt hat und der den Ausstieg bis 2038 regelt. Die Forschungsergebnisse sprechen eine deutliche Sprache.
Viele sehen das skeptisch.
Und zwar im Osten noch stärker als im Westen. Aber auch hier meint Andreas Büttgen, Sprecher der Bürgerinitiative Bührer für Bühr im Rheinischen Revier:
Es war von Anfang an kein echter Kompromiss.
Denn auch im Rheinischen Revier blieben die Bürger weitgehend außen vor.
Ein guter Kompromiss ist dann gegeben, wenn die Menschen unabhängig voneinander sich erstmal ein Bild machen können, eine eigene Meinung machen können, ohne manipuliert zu werden und dann diese eigene Meinung auch in die Diskussion einbringen können und dort auch gesehen und gewertschätzt werden. Und wenn sich dann eben auch diese Meinungen oder Teile davon auch nachher im Ergebnis wiederfinden. Ich kann Ihnen umgekehrt sagen, wie es gelaufen ist. Wir haben in diesen Runden zum Beispiel gesessen, haben fleißig Zettel an die Wände gepinnt, haben Texte aufgeschrieben und so weiter und so fort. Und es ist auch wirklich nichts davon in den Prozess mit eingeflossen.
Weder Andreas Büttgen noch Dagmar Schmidt aus der Lausitz bezweifeln die Notwendigkeit der Energiewende. Nur sie empfinden den Prozess der Entscheidungsfindung als nicht transparent und ungerecht.
Wenn wir heute über Kompromiss sprechen, dann ist Kompromiss ja etwas, was letztendlich so eine Form von Handschlag ja voraussetzt. Wir haben jetzt anerkannt, dass wir einen Kompromiss geschlossen haben und wir haben uns in die Augen geschaut und sagen, okay, mit diesem Kompromiss leben wir jetzt und organisieren uns in Bezug auf den Strukturwandel. Das kann dann ja auch eine Gemeinschaftsaufgabe sein. Ist es ja auch.
Ebenso wie die Energiewende ist auch Migration ein Thema, das polarisiert und Kompromisse erforderlich macht. An der Universität Mannheim untersucht der Soziologe Mark Helbling, unter welchen Umständen Menschen bereit sind, das komplexe Thema Migration und Einwanderung zu diskutieren.
Wir haben uns dann gedacht, vielleicht sind Menschen nicht einfach grundsätzlich immer gegen alles, was Migration betrifft oder für, sondern die sagen sich, ich kann für Migration sein unter gewissen Umständen oder ich bin dagegen unter gewissen Umständen.
Gefragt wurde,
dürfen viele kommen oder wenige kommen, also soll man es beschränken oder öffnen? Dann, wie selektiv soll man sein? Also soll man genau entscheiden, wie viele kommen dürfen und wer kommen darf? Und drittens, wie viele Rechte kriegen Migrantinnen, wenn sie denn in Deutschland sind?
Und das Ergebnis der Studie?
Ganz einfach zusammengefasst haben die Resultate gezeigt, dass Menschen, die eher gegen Migration sind, bereit sind, mehr zuzulassen, wenn man an der Grenze stark selektioniert, wer denn überhaupt kommen darf und klarer festlegt, wer kommen darf. Und im linken Spektrum, wo Menschen grundsätzlich positiver Migration gegenüber eingestellt sind, da haben wir gesehen, dass sie bereit sind, weniger zuzulassen, wenn dafür die, die kommen, mehr Rechte kriegen und den Deutschen gleichgestellt werden. Also man ist bereit, aufeinander zuzugehen, wenn halt sich der Kontext oder die anderen Regeln ändern.
Das Aushandeln von Entscheidungen aus unterschiedlichen Positionen in der Berufspolitik, Alltagsgeschäft, funktioniert auch in der gesamtgesellschaftlichen Debatte also besser, als es oft vermutet wird. Voraussetzung ist, dass die unterschiedlichen Akteure den Eindruck haben, sie müssten nicht nur etwas aufgeben, sondern sie könnten zumindest einen Teil ihrer Forderungen durchsetzen. Die Aufgabe der Politik? Sie muss für gute Rahmenbedingungen sorgen.
Über das ganze Spektrum hinweg ist man sich einig, dass Integrationskurse wichtig sind, dass Sprachlernen wichtig ist, dass man nicht vom Sozialstaat abhängig sein soll. Das sind so Kriterien, wo sich alle darauf einigen können. Sie sind sich aber auch alle einig, dass man sagt, aber gerade wenn diese Bedingungen erfüllt sind, auf dem Arbeitsmarkt soll es keine Bevorzugung von Inländern gegenüber Ausländern geben zum Beispiel. Also das ist im Kompromiss möglich, abseits der Frage, wie viele dürfen überhaupt kommen.
Anerkennungsgerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit und Verfahrensgerechtigkeit nennt der Potsdamer Politikwissenschaftler Jörg Radke die drei Dimensionen, die berücksichtigt werden müssen, damit ein Kompromiss, der von möglichst vielen akzeptiert wird, zustande kommen kann.
Wir wissen, dass wenn es so ist, dass Menschen in diesem Prozess mitgenommen werden und die den eben als fair, als transparent, als offen und als qualitativ hochwertig betrachten, dass sie dann mit dem Ergebnis zufrieden bzw. zufriedener sind, selbst dann, wenn sie mit dem Ergebnis eigentlich, also dem Output im engeren Sinne, gar nicht einverstanden sind.
Dass das im Fall des Kohlekompromisses nicht oder zu wenig beachtet wurde, ist für Dagmar Schmidt von den Lausitzer Perspektiven ein Grund für den Aufstieg der Rechtspopulisten, die nun mit vermeintlich einfachen Lösungen Stimmung gegen die Politik, gegen die da oben machen. Aber, und das ist das Gute, ein Kompromiss muss ja nicht für immer gelten. Man kann sein Ergebnis auch in Frage stellen.
Für mich beginnt eigentlich mit dem Kompromiss in Anführungszeichen eigentlich erst die Arbeit. Also das heißt, wir stecken in täglichen Aushandlungsprozessen drin, wo wir immer wieder erneut fragen müssen, brauchen wir heute einen Kompromiss oder brauchen wir vielleicht morgen einen neuen oder sind wir jetzt in Einigung über eine bestimmte Sache, die wir jetzt umsetzen möchten? Das heißt also, Akzeptanz generiert man natürlich am besten, wenn man Leute informiert, Transparenz herstellt und immer wieder mal ein Check-in macht. Wie seht ihr denn das? Gibt es Dinge, die wir nachjustieren müssen? Ist ja auch okay.
Kompromisse können also auch immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Was sagt nun die Kompromissforscherin und Philosophin Veronique Zanetti zum Zustandekommen des Kohlekompromisses und zur Reaktion darauf von einigen Bürgern aus den betroffenen Regionen? Ich habe sie gefragt, was man hier vielleicht im Vorfeld hätte bedenken müssen, um einen guten Kompromiss zu erzielen.
Mit diesem Verschwinden der Kohlegruben verschwindet auch eine ganze Lebensform mit ihren Traditionen. Und eine Lebensform, die ganze Generationen geprägt hat. Und wenn dieser Übergang nicht nur schnell erfolgt, sondern außerdem von oben, von den politischen Behörden entschieden oder aufoktroyiert wird, dann wird diese Lösung als Verlust erlebt. Und selbst wenn das, was einem genommen wird, in Wirklichkeit ein äußerst mühsames und oftmals armes Leben war, die Tatsache, dass die Entscheidung von oben kommt, von politischen Vertretern und Vertreterinnen, die eigentlich die eigenen Interessen vertreten sollten, diese Tatsache wird oft als Verrat erlebt. Und diese Sensibilität, dieses Nachgefühl für den Verlust einer Lebensform, das hätte man vielleicht mehr haben sollen. Und deshalb ist das Bedürfnis nachvollziehbar, der Betroffenen zugehört zu werden. Und was man auch in den Beiträgen gehört hat, ist, wie wichtig es ist, für Personen ihre Meinung in die Diskussion einbringen zu können, gehört, gesehen, gewertschätzt zu werden. Ja, eine lebendige Demokratie muss die Bürgerinnen ernst nehmen. Das heißt aber auch, dass sie sie nicht bevormunden soll. Und sie muss ihnen vertrauen, dass sie sich informieren und eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen können. Und dazu bedarf es allerdings eine ehrliche und ausführliche Informationspolitik. Und nur so kann Vertrauen zwischen den Bürgerinnen und der Politik aufgebaut werden.
Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei der Migrationsfrage. Da scheint ja eine starke Polarisierung zu erfolgen, wenn man nur fragt, wollen wir mehr oder weniger Migranten ins Land lassen? Und es wird ja auch gerade in Wahlkampfzeiten wie diesen gerne polarisiert, als gäbe es nur ein Entweder-Oder. Gibt es eigentlich ein Bewusstsein dafür, dass es womöglich schlecht um die Demokratie bestellt sein könnte, wenn Kompromisslosigkeit oder zumindest ein Unwillen zum Kompromissbilden vorherrscht?
Ja, ich habe das Gefühl, wir sind in einer Zeit, wo viele Krisen herrschen. Die Krisen, Umweltkrisen, Kriege, aber auch politische Krisen. In diesen Zeiten von Krisen sehen sich viele nach einer klaren Lösung oder leichten Lösung. Und sie suchen diese oft bei denjenigen, die Versprechen machen. Und da schlägt die Stunde des Populismus oder der extremen Partei. Aber man muss sich klar machen, es gibt keine einfache Lösung und auch sogar keine Einigung darüber, wie welche ist der richtige Weg dahin. Insofern das Zuhören, das Austauschen von Argumenten, das Zuhören voneinander und manchmal auch Kompromisse ziehen, ist möglicherweise unvermeidlich und zeigt dann Bereitschaft, die man oft vermisst tatsächlich.
Sie plädieren also für mehr Kompromissfähigkeit und mehr Kompromisslösungen.
Es gibt Bereiche, in denen Kompromisse nicht unbedingt gut sind. Ich will nicht insgesamt für Kompromisse plädieren. Denken Sie ja zum Beispiel auch in der Klimasache. Ich verstehe, dass Aktivisten sagen, wir haben diese Zeit nicht. Wir haben viel, viel zu lange getrödelt. Wir haben viel zu lange gewartet und Kompromisse gemacht oder gar nichts getan. Aber wofür ich plädiere in der Politik ist mehr Kompromissbereitschaft. Das heißt, die Bereitschaft, über seinen Schatten zu springen, die Bereitschaft, mehr zuzuhören, was die anderen auch zu sagen haben. Und wenn es schwer ist, tatsächlich sich auf einen gemeinsamen Nenner zu treffen, dann auch vielleicht Zugeständnisse zu machen. Ohne dass man das Gefühl hat oder gibt, zum Beispiel sich selbst zu verraten oder andere zu verraten.
Soweit Veronique Zanetti, Professorin für politische Philosophie an der Uni Bielefeld. Es ist klar geworden, dass die Suche nach Kompromissen oft ein langer Prozess und eine durchaus sensible Angelegenheit ist. Denn es bleiben trotz Kompromiss zwei konträre Positionen. Allerdings hatten sich die Konfliktparteien aufeinander zubewegt. Jede Seite hat Zugeständnisse gemacht, um zu einer Lösung zu kommen, die alle teilen können. Und das ist eben anders als beim Konsens, an dessen Ende eine gemeinsam geteilte Position bzw. Überzeugung steht. Beim Kompromiss, der nicht in jedem Fall und nicht für immer das Nonplusultra sein muss, lassen alle Verhandlungspartner federn, um so endlich einen Konflikt zu beenden. Mit einer Lösung, die für alle Seiten tragbar ist. In der nächsten Woche in den Systemfragen geht es um emotionales Kapital. Wieso das Beherrschen von Emotionen Macht bedeutet. Wir schauen auf die mächtige Rolle von Emotionen auch in unseren gesellschaftlichen Debatten. Vielen Dank fürs Zuhören heute, sagt Dörte Hinrichs.